Politiker können schon im Voraus erkennen, was man in 5 oder in 10 Jahren braucht. Und diese platte Ablehnung, das ist einfach ja, naiv und gefährlich. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass das kein Spielzeugparlament ist, sondern dass da ganz zentrale, zukunftsweisende Fragen für Europa entschieden werden, ob das jetzt die Klimapolitik ist, ob es die Wettbewerbspolitik ist, die Industriepolitik. Also es ist schon absolut wichtig, dass da die richtigen Parlamentarier auch sitzen. Und deswegen ist das jetzt nicht irgendeine Spielzeug- oder Luxusveranstaltung, diese Wahl zum Europaparlament, sondern es geht da ganz entscheidend auch um unsere Zukunft.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft. Dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Ja, dann vielen Dank, Herr Bofinger, dass Sie wieder zu Gast sind im Podcast. Sie sind ja tatsächlich schon der mit Abstand stabilste Stammgast auch im Podcast mit den meisten Auftritten. Und mich freut es natürlich immer ganz besonders, Ihre Perspektiven, Ihre Einschätzungen und Meinungen auch zur konjunkturellen Lage und zur Wirtschaftspolitik in unserem Land zu sehen. Wir haben schon in verschiedensten Phasen gesprochen. Ich kann mich erinnern, wir hatten zu Corona gesprochen. Wir hatten auch, glaube ich, zuvor schon mal dann im Nachgang gesprochen, als wir in der Euro-Krisenzeit. Jetzt sind wir in einer Situation, die in Deutschland tatsächlich auch eine Konjunkturschwäche anzeigt und verschiedenste Krisen rund um uns herum anzeigt. Und die Frage ist tatsächlich, wie kommt man aus diesem Tal wieder raus? Ich freue mich erstmal, dass Sie wieder im Podcast dabei sind. Danke.
Ja, danke. Es freut mich auch, wieder hier dabei zu sein. Es macht immer Spaß und ich denke, wir werden jetzt auch eine schöne Diskussion haben.
Genau, das denke ich nämlich auch. Wir haben auch viele Themen, viel zu besprechen. Eigentlich viel zu viel für ein kurzes Podcast-Format, aber so als kleine Einordnung vielleicht jetzt mal in den Kontext. Wir haben jetzt auch kürzlich wieder unsere IHK-Konjunkturumfragen präsentiert. Die DIHK hat ja, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, eigentlich die größte Konjunkturumfrage. Was den Panel angeht, ist es größer als IFO. Wir können sogar regional runterbrechen, wobei man immer sagen muss, in den meisten Fällen ist Mainfranken ein ziemlich gutes Abbild auch des Bundesgebiets. Und wir hatten jetzt die Überschrift gewählt, mainfränkische Wirtschaft in stabiler Seitenlage. Ich weiß, Sie sind auch immer Freund von Bildern aus der Medizin, aus dem Gesundheitsbereich. Für mich trifft es tatsächlich sehr, sehr gut, weil es schon anzeigt, dass wir eine konjunkturelle Schwäche haben und von einem Aufschwung im Moment relativ wenig zu sehen ist. Was halten Sie von dem Bild?
Ja, das Bild ist ja ein bisschen problematisch, weil wenn man jemanden in eine stabile Seitenlage bringt, dann hat er ja vorher schon einen kleinen Unfall oder Schwächeanfall gehabt. Also von daher, ganz so schlimm würde ich es jetzt doch nicht sehen. Aber es ist klar, wir haben jetzt neue Prognosen bekommen vom Sachverständigenrat, von der Europäischen Kommission. Und das Bild ist einheitlich, die deutsche Wirtschaft wird 2024 voraussichtlich stagnieren. Und damit setzt sich ein Prozess fort, der ja schon seit 5 Jahren zu beobachten ist, dass die deutsche Wirtschaft faktisch nicht wächst. Wir hatten einen massiven Einbruch durch Covid, dann ist es wieder hochgegangen, aber wir liegen jetzt mehr oder weniger auf dem Niveau von 2019. Und das heißt, wir haben 5 Jahre wirtschaftliche Stagnation. Das heißt, wir haben auch keinen Produktivitätsfortschritt. Und was eben beunruhigend ist, das ist eben kein Phänomen, das jetzt generell zu beobachten ist in anderen Staaten, sondern wir sind da ziemlich allein in dieser Entwicklung. Und deswegen wähle ich schon immer wieder auch das Bild dieses kranken Mannes in Europa. Eben ein Land, das wirklich keine Wachstumsdynamik mehr entfalten kann. Und das wird gar nicht so einfach sein, diesen kranken Mann wieder richtig in Schwung zu bekommen.
Ich weiß aber noch, Sie haben ja auch noch ein Buch verfasst, wo es eigentlich darum geht, wir sind eigentlich besser, als wir denken. Vielleicht heißt es noch ein leicht abgewandelter Titel. Wie kommt man denn da wieder hin? Also ich sehe das tatsächlich auch sehr, sehr kritisch, weil man sich ja schon fragen muss, diese Konjunktur und diese Schwäche führt dazu, dass wenn man jetzt im Moment auch mit Unternehmen spricht, jetzt großen Unternehmen, oftmals, dass Investitionen eben nicht mehr hierzulande getätigt werden. Die kleinen mittelständischen Unternehmen haben in der Regel wenig Wahlmöglichkeiten. Also die können in den wenigsten Fällen direkt auch ihre Produktion ins Ausland verlagern. Größere Mittelständler machen das vielleicht, kleinere haben weniger Chancen, das zu tun. Was aber dann bedeutet, dass sie mit den Rahmenbedingungen, die hier Forscher herrschen, leben müssen, in Anführungszeichen. Ich glaube, wir diskutieren schon noch auf einem sehr hohen Niveau. Also wir sind ja jetzt hier kein Entwicklungsland, das muss man schon sagen. Aber wenn man sieht, wir sind in einem knallharten globalen Wettbewerb und der Mittelständler hier ist halt eben im Wettbewerb eben auch mit anderen Mittelständlern aus anderen Ländern. Und wenn man sieht, dass da die Konjunktur viel besser läuft, dass die Rahmenbedingungen vielleicht besser sind aufgrund von anderen Energiepreisen, die Unternehmenssteuern, andere Themen, vielleicht die Fachkräfte-Thematik haben nahezu alle industrialisierten Länder, dann fragt man sich schon, wie kommt man wieder raus? Und ich neben natürlich einer schwachen Inlandsnachfrage, was die Konjunkturrisiken angeht, beurteilen insbesondere die Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen aktuell als größtes, zweitgrößtes Konjunkturrisiko. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, da können wir ja dann schon was tun. Ne?
Es gibt jetzt ja eine ganz aktuelle Umfrage der Bundesbank, wo Unternehmen befragt wurden, warum sie weniger investieren oder ihre Investitionen nicht ausweiten. Und da ist aber der wichtigste Punkt, dass das makroökonomische Umfeld nicht gut ist. Das heißt, das ist wirklich klassisch eben ein Nachfrageproblem. Und die anderen Faktoren, Energiepreise, Lohnkosten, kommen dahinter. Und was ganz spannend ist, wenn man ja jetzt so die Stammtischdiskussion verfolgt, dann wird ja immer furchtbar über die Bürokratie und die öffentliche Verwaltung geklagt. Interessanterweise bei dieser Umfrage der Bundesbank ist jetzt die Effizienz der öffentlichen Verwaltung ein Punkt, der eigentlich eher unter ferner Liefen war. Das fand ich auch mal ganz, ganz spannend. Ja, aber wo kommt das Problem her? Naja, wenn man jetzt diese Krankheitsdiagnose macht, dann ergibt es sich daraus, dass das Geschäftsmodell, wenn man das so nennen will, mit dem Deutschland jetzt die vergangenen Jahrzehnte gefahren ist, Exportindustrie, Automobil, und zwar Automobil mit Verbrenner, dass dieses Geschäftsmodell jetzt einfach uns Gegenwind bringt, weil eben in all diesen Bereichen das, was über Jahrzehnte hinweg positiven Auftrieb gegeben hat, da fehlt jetzt der Auftrieb und es wendet sich sogar in die Gegenrichtungen. Fangen wir beim Exportbereich an. Die Globalisierung hat eben ihren Höhepunkt überschritten und wir sehen zunehmend Protektionismus und da kommt vielleicht noch mehr auf uns zu, wenn die Chinesen jetzt selber dann anfangen, nochmal protektionistisch zu reagieren. Wir haben die Industrie, das war immer großartig. Wir waren sehr stolz drauf, Industrie zu haben. Und das haben wir auch gut gehalten im Vergleich zu Frankreich oder auch Großbritannien. Aber Industrie tut sich halt schwer generell mit Energiepreisen, hohen Energiepreisen, tut sich schwer mit Dekarbonisierung. Und das Gegenstück zu dieser Industrieorientierung ist eben, dass wir im digitalen Bereich relativ wenig zu bieten haben. Und wenn man dann in den Kern unseres Geschäftsmodells geht, den Automobilbereich, da klemmt es eben überall. Da ist einfach der Trend zur Elektromobilität einfach verschlafen worden. Und wir haben jetzt natürlich uns noch zusätzlich dann Probleme gemacht, indem die gesamte Förderung für Elektromobile dann jetzt im Dezember abgeschafft worden ist. Und Unternehmen wie jetzt wie Volkswagen, die sich darauf eingestellt haben, wir können dann ordentlichen Absatz machen, die stehen jetzt mehr oder weniger im Leeren da. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der jetzt für die Region hier ein Problem ist, weil wir doch relativ stark auf Automobilzulieferer dann hier angewiesen sind. Und ja, das ist so der ganze Problembereich und es ist gar nicht so einfach, da jetzt wieder rauszukommen, weil man jetzt die Versäumnisse jetzt von vielen Jahren, also mangelnder Fokus auf Digitalisierung, zu sehr Fokus auf Automobil, das kann man natürlich auch nicht so einfach über Nacht dann aufholen. Und ich kann für mich sagen, dass ich schon vor 7 Jahren in einem Beitrag für die Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung gesagt habe, wir müssen gucken, was die Chinesen machen. Die machen eine konsequente Industriepolitik. Wir können da nicht die Hände in den Schoß legen. Und erstaunlicherweise wurde ich damals furchtbar verprügelt von meinen Kollegen im Sachverständigenrat, auch von einem anderen Autor in der FAZ. Aber es war erkennbar, dass das in die falsche Richtung geht. Und das kann man jetzt nicht so ganz schnell alles wieder umdrehen.
Ja, aber was man ja auch erkennt, ist tatsächlich das, was Sie beschrieben haben, dieser Strukturwandel, der ist auch hierzulande schon seit vielen Jahren im Gange und der führt im Grunde dazu, gegeben eben der Rahmenbedingungen, die wir hier haben, des globalen Umfelds, dass wir hier vermutlich weniger industriellen Kern oder einen industriellen Kern bekommen werden, der kleiner ist als vielleicht vorher, weil wir weniger in dem produzierenden Bereich dann hier an Beschäftigung haben werden, als das vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren waren. Sie haben es beschrieben, es ist ja gerade auch im Gang, gerade unsere Region ist ja prädestiniert dafür, wir haben mit Schweinfurt eine Zulieferindustrie, die sehr, sehr stark natürlich auch mit der Industrie, aber auch der Automobilindustrie arbeitet und da merkt man das schon. Aber die Frage ist tatsächlich, wo läuft denn das hin und was kann man dann auch tun, um sich da aufzustellen? Denn ich denke, man hat ja schon ein paar Assets, die, wenn man jetzt gezielt nutzt, und ich spreche insbesondere über kluge Köpfe, über Bildung, über den Mittelstand, der in vielen Bereichen ja doch sehr innovativ unterwegs ist, sodass ich jetzt noch nicht schwarz sehen würde und zusperren würde, sondern die Frage eher, wie kann man das, was man hat, so nutzen, um das Beste draus zu machen.
Ja, was jetzt entscheidend wäre, ist zu fragen, wo sind wir eigentlich stark, wo können wir punkten, wo können wir in 10 Jahren auch deutlich besser sein als andere Länder, wo sind also wirklich unsere Zukunftsfelder. Und da denke ich, wäre es schon gut, wenn man einfach mal alle Experten an den Tisch setzen würde, versuchen das einfach mal rauszukriegen, auch zu vergleichen, was machen die anderen Länder, wo müssen wir vielleicht auch Dinge bei uns entwickeln, die es noch gar nicht gibt. Und denke, das wäre die Aufgabe, die es jetzt zu bewältigen gäbe. Das Schlimme ist, dass wir jetzt eben Finanzminister haben, der überhaupt nicht dran glaubt, dass man einen solchen Prozess auch orchestrieren muss. Also Herr Lindner hat eben so eine ganz naive Angebotsökonomie, so ein bisschen erstes Semester VWL, wo eben lauter wackere Unternehmer miteinander im Wettbewerb stehen und die dann irgendwie schon von sich aus jetzt die richtigen Lösungen finden. Und denen muss man einfach helfen, dass sie schön investieren können, muss die Steuern ein bisschen senken, die Regulierung abbauen, dann geht das wie von selbst. Ja, und das ist ja nett, aber es reflektiert nicht die Verhältnisse, die in der Welt vorherrschen, wo eben Staaten ganz gezielt jetzt Industrien fördern. Und das ist eben nicht diese Bilderbuchwelt, klein, aber nett, so ein bisschen, ja, so eine Art Monopoly-Welt, sondern da wird strategisch gearbeitet, eigentlich in allen Ländern. Das heißt, da müssen wir uns eben auch entsprechend dann aufstellen, müssen versuchen, wie wir jetzt ganz gezielt unsere Stärken auch wirklich dann noch forcieren und da, wo wir das Gefühl haben, da fehlt was, dann auch entsprechend noch was dazuzulegen.
Also Sie sprechen ja insbesondere eben die Thematik der Schuldenbremse an und die Frage, braucht es die in der aktuellen Phase, braucht sie vielleicht generell? Ich weiß, jeder, der Sie kennt, kennt natürlich auch so ihre Einstellung hinsichtlich der Wirtschaftspolitik. Und ich denke auch, die Lösung tatsächlich einfach nur den Geldbeutel aufzumachen, die ist zu kurz gegriffen. Das hatte ich jetzt kürzlich auch bei einer Podiumsdiskussion, wo es dann einfach hieß, naja, da muss doch einfach, der Staat muss mehr bezahlen. Ich denke, wenn man das so macht, dann muss das schon so sein, wie Sie es beschreiben. Man muss genau identifizieren, an welchen Stellen es auch wirklich Sinn macht und wo es dann auch wirklich was bringt. Weil ich verstehe schon zumindest die Sorge auch um die Haushaltssituation, wenn man sieht, was in den letzten Jahren auch durch Krisen an Schulden entstanden ist und man sich dann schon fragt, welche Generationen am Ende irgendwann diese Schulden auch wieder zurückbezahlt. Aber die Frage ist ja, wie kommt man aus der Situation raus? Die ist vermutlich schon so zu lösen, dass man gezielt auch Anreize setzt, dass Unternehmen wieder investieren und einen positiven Kreislauf auch in Gang setzen. Und ich denke gerade, man kann ja sagen, was man will, die USA haben schon ein Programm aufgesetzt, das da sehr, sehr umfassend ist und das ja auch nachweislich Industrien anzieht in bestimmten Bereichen, die zukunftsfähig sind. Und Sie haben China angesprochen, auch da kann man zustehen, wie man möchte. Aber die Strategie, die da über viele Jahre aufgesetzt und gefahren wurde, die ist schon sehr zielführend gewesen und die trägt auch Früchte in der heutigen Zeit. Und die Frage ist tatsächlich, kann man sich da auch noch raushalten? Ja, oder muss man tatsächlich doch auch in die Richtung denken und gezielt Industrien fördern?
Sie sprechen ja zu Recht davon, dass jetzt durch eine gezielte staatliche Förderpolitik große Impulse gesetzt werden können. Und ich denke, der Inflation Reduction Act hat das auch gemacht. Man sieht einen enormen Anstieg der Investitionen in diesen Bereichen. Und das ist ganz klar, wenn man jetzt Deutschland, was die Industrie angeht, insgesamt auch das ganze Digitale voranbringen will, dann schafft man das nicht zum Nulltarif und ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, zu sagen, wir senken die Steuern in der Breite, sondern wir versuchen eher das Geld denen zu geben, die in den richtigen Bereichen investieren. Und da wäre ja schon mal großzügige Abschreibung, wäre schon mal ein ganz guter Weg. Das stand auch mal im Koalitionsvertrag drin. Aber wir haben jetzt dieses Wachstumschancengesetz, das so zusammengeschrumpft ist, dass es eigentlich gar nicht mehr viel bringt. Aber lassen Sie mich auch zur Schuldenbremse noch was sagen. Sie sagten, wir haben jetzt durch diese ganzen Krisen sind die Schulden mal weiter gestiegen. Das stimmt, wenn man das in Euro sieht. Wenn man das aber relativ zur Wirtschaftsleistung sieht, haben wir heute eine Staatsverschuldung, die nicht höher ist als 2003. Also dieses Bild, dieses Schuldenberges, der da immer weiter wächst, entsteht, wenn man auf die absoluten Zahlen schaut. Aber natürlich für eine vernünftige Analyse von Staatsverschuldung kommt es ja immer auf die Relation Verschuldung zur Wirtschaftsleistung an. Und da kann man eigentlich Entwarnung geben, kann sagen, es ist eigentlich sehr, sehr positiv, dass obwohl wir so viele jetzt auch Programme hatten, dass die Staatsverschuldung jetzt mit etwas mehr als 63% ganz nahe an diesem Maastricht-Wert ist. Und ich sage immer, die Staatsverschuldung ist eigentlich das geringste unserer Probleme. Und unser Problem ist, dass wir dem geringsten unserer Probleme die höchste Priorität geben, weil wir eben mit der Schuldenbremse ja implizit sagen, alle anderen Ziele der Wirtschaftspolitik müssen sich dem Ziel der Konstanz der Staatsverschuldung unterordnen. Und das ist in meinen Augen eine vollkommen verrückte Prioritätensetzung. Und ich versuche ja jetzt die ganze Zeit immer auch eine Lösung vorzuschlagen, bei der jetzt auch die Menschen, die Angst vor der Verschuldung haben, noch ruhig schlafen könnten. Und diese Lösung sieht in meinen Augen so aus, dass wir die Verschuldung nicht mehr in Euro konstant halten, sondern die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung konstant halten. Diese Schuldenquote, eben so diese 60% von Maastricht, ist ja Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung, was wichtig ist, zur Wirtschaftsleistung in laufenden Preisen. Wenn wir also jetzt unser Ziel, stabile Verschuldung, wie ich auch mal ökonomisch richtig definieren würde, stabile Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung, also diese 60% versuchen würden, konstant zu halten, ist das schöne Ergebnis dabei, wenn man jetzt diesen Bruch stabil hält, dass der Nenner, nämlich die Wirtschaftsleistung laufend Preisen, jedes Jahr steigt. Deswegen kann man dann auch den Zähler steigen lassen. Und wenn man konservativ jetzt unterstellt, dass wir in den jetzt kommenden Jahren ein Wirtschaftswachstum in laufenden Preisen von 2,5% haben, 2% Inflation, 0,5% Wirtschaftsleistung, dann können wir entsprechend auch den Zähler wachsen lassen. Und im Ergebnis würde das bedeuten, wir können jedes Jahr ein Defizit von 1,15% fahren, ohne dass diese Schuldenquote steigen würde. Und im Vergleich zum jetzigen, wo der Staat nur 0,35% Defizit machen darf, wären das 50 Milliarden Euro im Jahr.
Mhm. Setzt aber ja trotzdem voraus, dass auch die Wirtschaftsleistung wächst. Ja. Und im Moment, wie gesagt, wir hatten es ja eingangs gesagt, im Moment schaut es gerade schwierig aus.
Ne? Nein, das ist die Wirtschaftsleistung in laufenden Preisen. Weil natürlich im Zähler steht die Verschuldung in laufenden Preisen und im Nenner steht auch die Verschuldung in laufenden Preisen. Und die 2,5%, die ich jetzt mal mittelfristig erstellt habe, ist 2% ist nur die Inflation und ein halber Prozentpunkt ist für die Wirtschaftsleistung. Und das ist jetzt mittelfristig, wäre okay. Ja, und damit hätte man eben einen enormen Spielraum, einfach nur durch eine vernünftige Definition dieser Schuldenbremse. Mhm. Das müssten eigentlich auch die Ängstlichsten der Ängstlichen mitmachen können, dass man sagt, wir halten das Ding konstant. Und trotzdem haben wir eben fast 50 Milliarden. Und das wären über 10 Jahre, wären das 500 Milliarden. Und das sind auch so die Größenordnung, die in der Diskussion sind, was man braucht, um einigermaßen jetzt unser Land dann auch zukunftssicher zu machen.
Und diese Investitionen würden Sie einsetzen, unter anderem in Feldern, wo Anreize geschaffen werden, zum Beispiel für die Investitionen in Nachhaltigkeits-, Transformationsprozesse der Industrie, aber auch vielleicht in Bildung, denke ich mal, sicher. Gerade wenn es um unsere Wissenschaft geht, auch die Vernetzung, den Transfer mit den Unternehmen. Es sind schon Felder, die tatsächlich auch dann nachweislich ja hohe Renditen bringen.
Also man hätte da ordentlich Geld, mit dem man was machen kann und müsste natürlich darauf achten, dass das jetzt nicht rein nur konsumtiv in dem Sinne, dass es jetzt für Transfers verwendet, eingesetzt wird. Aber ich denke, es gibt vieles, was wir tun können. Also in meinen Augen wäre es sicher sinnvoll, auch welchen großen Batzen Geld in die künstliche Intelligenz zu stecken. Denn da ist das Problem, dass diese ganzen amerikanischen Plattformen ja jetzt ihre Gewinne haben und die setzen sie in die künstliche Intelligenz. Und da wir keine Plattform haben und da schon ein Problem haben, pflanzt sich das fort, dass wir jetzt auch bei der künstlichen Intelligenz zu wenig machen. Aber klar, ich denke, Speichertechnologien wird sicher ein ganz, ganz zentrales Problem sein. Die ganze Wasserstoffwirtschaft, ich denke, da ist auch vieles, was wir technologisch voranbringen können. Ich denke auch an so spannende Dinge wie den ganzen Raumfahrt-Satellitentechnik. Es könnten auch Flugtaxis sein. Also ich glaube, da müsste man einfach mal gucken, natürlich auch das autonome Fahren wird dazugehören. Aber das wäre eben jetzt mal wichtig, eine Diagnose zu machen, zu sagen, wie steht man da, was kann man da machen und dann entsprechend auch die Mittel einsetzen.
Ja, also ich denke, positiv kann man da vielleicht jetzt ja auch schon bewerten und man abgesehen davon, dass man immer darüber diskutieren kann, ob da noch mehr hätte reinfließen müssen und sollen. Aber wenn man schon sieht, auch was in Bayern zum Beispiel über die Hightech-Agenda läuft, auch die Lehrstühle, die im Bereich KI installiert werden. Jetzt in Würzburg gibt es ja ein Zentrum, KAIDAS, wo interdisziplinär auch KI-Forscher sich mit den Themen beschäftigen und auch versucht wird, ganz bewusst den Transfer in den Mittelstand zu den kleinen Unternehmen hinzubekommen. Da tut sich schon sehr vieles und ich glaube, wir haben schon ein starkes Pfund, ist nach wie vor unser Mittelstand und unsere kleinen mittelständischen Unternehmen familiengeführt in vielen Fällen, die schon auch sehr, sehr agil und sehr, sehr progressiv in vielen Themen sind. Aber ich glaube schon, die Weichenstellungen, die müssen jetzt gesetzt werden, weil im Moment, wir haben enorme Veränderungsprozesse, gerade durch Technologie und KI. Aus meiner Sicht wird da nochmal vieles beschleunigt, sodass wir also, wenn wir eins von einem zu wenig haben, dann ist es wirklich Zeit. Ja, und ich glaube, da muss schon tatsächlich noch mehr Dynamik reinkommen.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass Sie von Bayern sprechen. Also wenn man jetzt so in der allgemeinen Diskussion in Deutschland sagt, wir müssen jetzt gucken, strategisch, wie wir uns aufstellen, dann wird ja dann sehr oft die Kritik laut, ja, Industriepolitik, der Staat weiß das doch gar nicht, was soll das alles? Das muss irgendwie alles, müssen die einzelnen Unternehmen entscheiden. Da ist es ganz spannend, mal so ein bisschen in die bayerische Geschichte zu gehen und mal an Franz Josef Strauß zu denken. Und das war jemand, der nun wirklich Industriepolitik par excellence gemacht hat. Das ging los mit der ganzen Kernkraft. Die wäre ja auch nicht entstanden jetzt in dieser Bilderbuchwelt vom ersten Semester mit lauter kleinen Unternehmen, die in der Garage irgendwie Atome spalten, sondern es war halt eine politische Entscheidung und man hat das dann entsprechend auch gefördert, sodass das auch wirtschaftlich geworden ist. Und bei Franz Josef Strauß denkt man natürlich auch an Airbus. Das gäbe es heute nicht, wenn man auch wieder nach dem Lehrbuch erstes Semester gegangen wäre. Und auch was Satelliten angeht, also da hat Franz Josef Strauß unglaublich viel gemacht, dass auch Bayern da einen Fokus hat auf all diese Dinge. Und es zeigt eben, Politiker können schon auch im Voraus erkennen, was man in 5 oder 10 Jahren braucht. Und diese platte Ablehnung, jetzt, die man auch bei vielen bei meiner Ökonomenkollegen hört, nein, das weiß niemand, das müssen die Unternehmen machen. Das ist einfach naiv und gefährlich.
Ja, was ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist auch das tatsächlich das Thema Europa. Also wir sehen uns ja oftmals hier, jetzt haben wir über Bayern gesprochen, im Grunde geht es um Deutschland, aber ich glaube, selbst Deutschland als Wirtschaftsraum in diesem Wettbewerb rund um die USA, China, in Indien wird ein Markt, der sicherlich in den nächsten Jahren auch noch enorme Dynamik entwickeln kann. Wie schaffen wir es denn auch in Europa, da noch stärker auch zusammenzuarbeiten? Gerade wenn ich so an Themen auch denke, eine Industriepolitik oder auch Technologieförderung, dann denke ich, kann man doch da nicht isoliert denken, sondern da geht es auch nur in dem europäischen Raum.
Da hat sich auch ja einiges bewegt. Es gibt diese Important Projects of Common European Interest, wo jetzt eben Wasserstoff, Cloud-Lösung, Batteriezellen, also wird schon einiges hier auch gemacht. Allerdings denke ich, ist das Problem, dass es da auch an den finanziellen Mitteln fehlt, dass eben jetzt nicht so geklutzt werden kann, wie das in China gemacht wird, wie das in den USA gemacht wird. Und da denke ich schon, dass man auch nochmal stärker drüber nachdenken müsste, wie jetzt solche gemeinsamen industriepolitischen Initiativen man auch mit gemeinsamen Mitteln finanzieren kann. Denn das ist ja jetzt, wir in Deutschland sind ja in der eigentlich genialen Lage, dass wir irre Programme machen könnten, ohne dass wir überhaupt an die Grenzen jetzt von Verschuldungslimits kämen. Aber es ist ja anders jetzt in Italien oder solchen Ländern, die jetzt eben sowieso schon so im orange-roten Bereich sind. Die könnten das nicht machen, aber Europa als Ganzes hätte natürlich wiederum das Potenzial zu sagen, lasst uns mal gucken, was ist wichtig, was läuft. Und das ist ja jetzt, wenn man auf China nochmal blickt, das ist ja kein Zufall, dass die Chinesen in so vielen Bereichen so stark sind, weil eben der Staat, Zentralstaat und aber auch die Provinzen unglaublich viel Geld in die Hand genommen haben, um jetzt diese Dinge zu fördern, von denen man eigentlich auch in Deutschland hätte erkennen können, dass sie wichtig sind, also die ganze Elektromobilität, die erneuerbaren Energien, jetzt die ganzen Kommunikationstechnologien, jetzt haben wir ja auch mit Huawei wieder das Problem, dass wir das selber auch nicht gestemmt haben. Aber das sind ja alles Dinge, die nicht irgendwie jetzt von Einzelunternehmern kamen, sondern wo eben man erkennen konnte, so schwer, finde ich, war das gar nicht, das ist das, was man braucht. Und deswegen, meine ich, müssen wir auch uns stärker in diese Richtung bewegen. Und natürlich die optimale Ebene wäre die europäische Ebene. Genau. Da sehe ich das Problem, dass wir eben jetzt viel zu wenig Kooperation mit Frankreich haben. Das scheint ja irgendwie nicht so richtig zu klappen, jetzt mit Herrn Macron und Herrn Scholz. Und das ist natürlich auch ein ganz gravierendes Problem, denn wenn Europa in der Vergangenheit größere Sprünge gemacht hat, dann war das meistens auch zurückzuführen auf deutsch-französische Initiativen. Und das ist leider auch etwas unterentwickelt.
Ja, also was ich noch jetzt auch gemerkt habe, wir waren kürzlich in Straßburg und wenn man da im Europaparlament auch sieht, wie schwierig da auch eine Kompromissfindung ist. Das ist ja nochmal deutlich zu unterscheiden von einem Gesetzgebungsverfahren, das hier in Deutschland vielleicht läuft, wo man doch ziemlich genau weiß, wenn es mal eingebracht ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dann irgendwann durchgeht, weil die Regierung in der Regel ja eine Mehrheit hat und am Ende des Tages das gehen sollte. Das ist natürlich im europäischen Kontext nochmal ganz anders. Aber warum ich das sage, ist tatsächlich, weil es für mich auch nochmal anzeigt, wie wichtig auch diese Europawahl ist, die auch die anstehende Europawahl, gerade vor dem Hintergrund der, sag ich mal, undemokratischen Tendenzen, die auch in unserem Land irgendwo herrschen. Und da ist es enorm wichtig, dass gerade Europa auch richtig wählt, also dass auch in Europa ein Commitment da ist für eine europäische Linie und dass wir eben nicht abdriften in protektionistische Tendenzen, die aus meiner Sicht weder ökonomisch sinnvoll sind noch gesellschaftlich.
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass das kein Spielzeugparlament ist, sondern dass da ganz zentrale, zukunftsweisende Fragen für Europa entschieden werden, ob das jetzt die Klimapolitik ist, ob es die Wettbewerbspolitik ist, die Industriepolitik. Also es ist schon absolut wichtig, dass da die richtigen Parlamentarier auch sitzen. Und deswegen ist das jetzt nicht irgendeine Spielzeug- oder Luxusveranstaltung, diese Wahl zum Europaparlament, sondern es geht da ganz entscheidend auch um unsere Zukunft.
Ja, genau. Jetzt nochmal mit Blick voraus, jetzt nicht nur auf die Europawahl, sondern generell. Die Frage ist tatsächlich, und wir haben ja schon einige Sachen angerissen, dieses Jahr wird sicherlich nicht von großen Wachstumssprüngen geprägt sein. Wenn man so ein bisschen vorausblickt, was sind so die Kernstellschrauben, die man drehen müsste, um tatsächlich jetzt wieder auch, so, schon auch kurzfristig, aber dann eben auch mit Blick auf Perspektive, Schwung in die Konjunktur zu kriegen, in die Plattform Deutschland sozusagen, in das Geschäftsmodell Deutschland?
Also zunächst mal gäbe es einen ganz basalen Wachstumstreiber, das wäre die Bauwirtschaft. Ich meine, es ist eine Katastrophe, dass wir auf der einen Seite immer mehr Menschen haben, die in die großen Städte ziehen, dass auf der anderen Seite die Baukonjunktur ja vollkommen eingebrochen ist. Auch der Bau der Sozialwohnungen läuft nicht. Also das wäre was, wo man ganz einfach jetzt Schwung machen könnte, denn die Kapazitäten sind ja jetzt ja da, die Menschen sind da, die Bauunternehmen stehen da. Und bevor die jetzt alle irgendwie in die Insolvenz gehen oder irgendwie zumindest ihren Geschäftsbetrieb einstellen, wäre es ja eine geniale Sache, dass man sagt, lass uns das mal befeuern. Und da sieht man leider sehr, sehr wenig. Man könnte jetzt den Wohnungsbauunternehmen im Sozialwohnungsbau massiv helfen, wenn man jetzt ihnen zinsgünstige Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau geben könnte. Man könnte überlegen, die Mehrwertsteuer für Bauleistungen, dass man die vielleicht dann auf 7% absenkt. Die Länder könnten an der Grunderwerbsteuer einiges tun. Man könnte die Abschreibung noch mal verstärken. Also da gäbe es relativ einfache Mechanismen, wie man jetzt diesem Wirtschaftszweig wieder Dynamik bringen könnte. Und das strahlt ja auch wieder auf den Rest der Wirtschaft aus. Wenn jetzt eben Miele Probleme hat, dann kommt es eben daher, dass jetzt eben, wenn keine neuen Häuser gebaut werden, werden die kaufen die Leute auch keine neue Küche und so weiter. Also das wäre so quasi ein ganz traditioneller Industriebereich, wo man wirklich relativ schnell und aber auch jetzt sozial wirksam die Wirtschaft wieder in Gang bringen könnte.
Und jetzt vielleicht noch der private Konsum. Also ich meine, das war ja auch immer noch so der Bereich, wo man bei den Krisen zuvor oder den Schwächephasen zuvor sagen konnte, darauf haben wir uns immer verlassen können. Das hat auch Schwankungen oftmals ausgeglichen. Der private Konsum ist aktuell zumindest nicht der Wachstumstreiber.
Naja, es ist sicher die wichtigste Komponente im Bruttoinlandsprodukt. Also ja. Wenn der private Konsum nicht läuft, dann läuft nichts. Aber gut, da haben wir ja jetzt eine gewisse positive Perspektive, wenn die Inflation so, wie man sich das vorstellt, einigermaßen weiter runtergeht, dass von daher zumindest jetzt nicht gebremst wird, sondern dass da gewisse zumindest eine Stabilisierung kommt. Aber ich würde schon denken, das Wichtige sind Investitionen. Ich denke, was man eben unbedingt machen sollte, wären eben große, großflächige Abschreibungserleichterungen für all die Unternehmen, die jetzt in die Transformation investieren. Ich könnte mir vorstellen, das gab es auch in den USA, 100% Sofortabschreibung. Warum nicht? Den Staat kostet das gar nicht so viel. Der kann sich im Augenblick zu 2,5% verschulden. Und wenn man die Inflation dann noch abrechnet, dann ist es fast nichts. Aber natürlich ist das für Unternehmen, die jetzt nochmal sich neu erfinden müssen, die jetzt vielleicht stark im Verbrennergeschäft sind, wäre das eine irre Erleichterung. Man sagen könnte, hier, du kannst jetzt relativ schnell, relativ viel an Abschreibungen auch durchziehen, weil das ist ja quasi wie eine Art Kredit, die Unternehmen bekommen. Und also da würde ich ansetzen und würde wirklich denen, die halt wirklich auch jetzt diese Transformation in den Griff nehmen wollen, eine andere Sache ist ja auch, dass man jetzt versuchen kann, energieeffizienter zu produzieren. Das ist ja eine Art, wie man auf hohe Energiekosten dann reagieren kann, dass man halt überlegt, wie kann ich Energieeffizienz erhöhen, wie kann ich vielleicht auch mit Solarenergie das machen. Also all das, was in die richtige Richtung geht, das großflächig durch Abschreibungserleichterung zu fördern, denke ich, wäre sinnvoll und wichtig und besser als einfach Steuererleichterungen zu machen, bei denen ich einfach nur da sitzen muss und auch wenn ich nichts tue, dann begünstigt werde.
Also ich sehe, wir haben nach wie vor viel Diskussions- und Gesprächsbedarf. Erstmal, ich sag mal, vielen Dank für das Konjunktur-Update und ich würde mich total freuen, wenn wir das auch fortsetzen könnten zu gegebener Zeit und vielleicht spätestens irgendwann im nächsten Jahr wieder mal gucken, wo wir denn aktuell stehen, was die nächsten Herausforderungen sind.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Vielen Dank.
Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.